Vor genau 20 Jahren, 1996, hat ein systematischer Theologe, also ein Professor für evangelische Theologie in Zürich an der Universität, seine Antrittsvorlesung gehalten. Und diese Antrittsvorlesung hatte einen spannenden Titel. Sie lautete: Was Gott ist, bestimme ich. Theologie im Zeitalter der Cafeteria-Religion. Was Gott ist, bestimme ich. Theologie im Zeitalter der Cafeteria-Religion. Ingolf Dalfert analysiert die geistesgeschichtliche Situation im ausgehenden 20. Jahrhundert in westeuropäischen Gesellschaften. Und dabei stellt er fest, dass es eine Tendenz gibt, dass Menschen selber ihr Gottesbild formen, dass sie dazu übergehen, sich selbst zu ermächtigen und zu sagen, was Gott ist, das bestimme ich. Man kann das dann auch noch ein bisschen ausweiten und kann sagen, was Gott ist, das bestimmen wir, unsere Glaubensgemeinschaft, etwa die orthodoxe weltweite Glaubensgemeinschaft oder die römisch-katholische oder die freie evangelische oder die methodistische oder gar die baptistische. Was Gott ist, bestimmen wir. Ich höre das manchmal auch aus Familienstreitigkeiten, dass es in Familiengruppen gibt und die eine Gruppe sagt, nee, wie Gott ist und was Gott dazu sagt und was Gott über dich denkt, das sagen wir. Was Gott ist, bestimme ich. Wir leben in einem Zeitalter und in einer Phase, wo Menschen sich selbst ermächtigen, Gott zu denken und Gott zu bestimmen. Zugleich, und das ist jetzt eine zweite Beobachtung, die man aus verschiedenen Büchern, Zeitschriften und Gesprächen mit Menschen machen kann, zugleich sind Menschen heute im frühen 21. Jahrhundert aber auch sehr verunsichert. Sie sind verunsichert, was man eigentlich in Bezug auf Gott denken kann. Sie begreifen ihn nicht mehr wirklich. Sie begreifen ihn eher nicht mehr als einen übermächtigen, alles lenkenden, belohnenden und bestrafenden Übervater. Aber sie wissen auch nicht so genau zu sagen, wenn er das nicht ist, wer ist er dann? Ist er vielleicht so eine Art unsichtbarer Partner, unsichtbarer Begleiter durch das Leben, so eine Art Freund? Wer ist er? Und dann gibt es noch Menschen, eine dritte Gruppe, die sehr, sehr grundsätzliche Fragen nach der Wirklichkeit Gottes überhaupt stellt. Kennzeichnend dafür ist etwa das 2012 erschienene Buch von der Juristin und Publizistin Beatrice von Weizsäcker. Dieses Buch hat den schönen Titel »Ist da jemand? Gott und meine Zweifel«. Ist da jemand? Also ist da jemand außerhalb von dem, was da in mir ist? Und davon, was ich mir so für Gedanken mache? Ist da irgendwo jemand? Ich denke, in dieser Gemengelage, befinden wir uns. Vielleicht ist ein wenig von diesen drei Stimmen auch in Ihnen, dass Sie sagen, ja doch, was Gott ist, das bestimme ich aus meiner Tradition heraus, so wie ich es gelernt habe, so wie ich schon immer gedacht habe, das ist Gott. Oder Sie sind sich selbst auch ein bisschen unsicher geworden. Ist das tatsächlich so eine Art allmächtiger Weltenlenker bei allem, was ich doch täglich beobachten kann und wahrnehmen kann? Und ist er überhaupt da? Ist er wirklich da? Ist da jemand? In einem solchen Umfeld, gesellschaftlichen Umfeld hier in Westeuropa, gibt es uns als freie evangelische Gemeinden und wir sind zurzeit, wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, als Bund auch mit einem gewissen Motto unterwegs. Dieses Motto heißt, bewegt von Gottes Liebe, bauen wir lebendige Gemeinden. Und Ihr Gemeindepastor Edgar Daub hat mich gefragt, wenn du zu uns kommst, kannst du nicht mal mit uns darüber nachdenken, was das überhaupt bedeutet, Gottes Liebe, und wer dieser Gott ist? Denn wir wollen ja bewegt von Gottes Liebe lebendige Gemeinden bauen. Aber was ist das denn, Gottes Liebe? Und was ist das für ein Gott, der liebt? Und wie liebt er? Dazu gibt es natürlich in den biblischen Überlieferungen vielfältige Texte. Im Alten Testament gibt es das Buch des Propheten Hosea, das eine besondere Rolle einnimmt in den Gottesvorstellungen des jüdischen Glaubens. Weil das Buch des Propheten Hosea auf der einen Seite natürlich ein Buch ist, das mit einem Propheten zu tun hat, der historisch gesehen in einer bestimmten Situation der Geschichte Israels gewirkt hat. Und doch hat man dann in der Überlieferung seiner Worte, im Niederschreiben dieses Buches, versucht, aus diesen Aussagen von Hosea, die in eine sehr konkrete Situation gesprochen waren, zu sagen, hier bei dem, was Hosea sagt, geht es aber nicht nur darum, dass wir hier punktuell entdecken, wer Gott ist, sondern dass wir als Volk Israel prinzipiell entdecken, wer Gott ist. Also nicht nur punktuell, in einem Moment der Geschichte, nämlich in dem Moment der Geschichte, als Hosea lebte und vermutlich im Nordreich Israel mit den Menschen unterwegs war und ihnen das Wort Gottes gesagt hat, sondern prinzipiell wird hier etwas über Gott gesagt, über sein Verhältnis zu den Menschen und über Gottes Liebe. Ich lese uns den Predigttext aus Hosea 11, die Verse 1 bis 9. Und ich lese den Text nach der Übersetzung von Martin Luther in der Revision 1984. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn meinen Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Balen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in den Seilen der Liebe gehen und half ihnen, das Joch auf ihrem Nacken zu tragen, und ich gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen, um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren, und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben gleich Adma und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und ich bin der Heilige unter dir, und ich will nicht kommen zu verheeren. Das sind beeindruckende und vielleicht auch, habe ich mir gedacht, ein bisschen verstörende Worte in dieser Gottesrede von Hosea. Diese Gottesrede von Hosea, also dass er hier im Namen Gottes mit den Menschen im Nordreich Israel kommuniziert, diese Worte unterbrechen unser Denken über Gott. Sie haben aber nicht nur einen Unterbrechungscharakter, sondern diese Worte haben natürlich auch einen kommunikativen Charakter, weil wir spüren, durch diese Worte redet Gott jetzt selbst mit uns. Und wir spüren, dass es dem jüdischen Gottesglauben, wie dann später auch dem christlichen Gottesglauben, natürlich darauf ankommt, dass wir Gott irgendwie als eine Art personales Wesen verstehen. Also als etwas, mit dem man reden kann und der sich verständlich macht über Sprache, der sich darstellt und der sich Gehör verschafft. Das ist also der Gott des jüdischen Glaubens und auch der Gott des christlichen Glaubens, ein Gott, der kommuniziert, ein Gott, der spricht. Und ein Gott, der unsere Vorstellungen über ihn öffnet. Er macht ein Fenster auf und dann lernen wir ihn neu kennen und dann lernen wir ihn neu denken. Darum geht es in diesen Worten in Hosea 11. Ein Gott, der spricht. Ein Gott, der kommuniziert. Und es ist noch was, was aus diesen Worten sofort herausspringt. Wenn man fragt, wer ist Gott? An wen glaube ich da eigentlich? Mit wem bin ich da unterwegs? Dann zeigt uns dieser Hosea-Text, dass Gott ein Beziehungswesen ist. Gott ist ein Beziehungswesen. Er ist jemand, der immer auf anderes bezogen ist. Auf seine Schöpfung, auf seine Geschöpfe, auf seine Menschen, auf sein Volk. Gott ist ein Beziehungswesen. Und im Hosea-Buch zieht sich im Grunde genommen wie ein roter Faden durch das ganze Buch ein entscheidender Gedanke durch. Das ist nämlich der Gedanke, wenn man nach Gott fragt, wenn ein Mensch nach Gott fragt, dann wird er keine theoretische Antwort bekommen. Sondern man bekommt bei der Frage nach Gott immer nur eine praktische Antwort. Heißt ganz einfach, Gott erkennt man nur, wenn man mit ihm lebt. Gott erkennt man nur, wenn man mit ihm lebt. Und nicht sozusagen außerhalb einer Beziehung, nur in einer Beziehung. Ich habe mich gefragt, wenn man diesen Text hier versucht, auf unsere Zeit zu beziehen, ihn heute auszulegen, unter der Frage, wer ist Gott und was bedeutet es, dass Gott liebt und Liebe ist, dann denke ich, kann man drei Dinge sagen. Und über diese drei Punkte möchte ich kurz mit Ihnen nachdenken und die in uns wirken lassen. Der erste Punkt lautet, Gott ist ein Gott der Liebe, denn er investiert sich in Beziehungen. Gott ist ein Gott der Liebe, denn er investiert sich in Beziehungen. Sie haben jetzt diesen Worten abgespürt. Vielleicht sind, ja gut, viele Väter sind jetzt heute Morgen nicht da, habe ich eben vernommen. Aber sind vielleicht ein paar Mütter da und auch noch ein paar Großväter, ich weiß nicht. Und im Grunde genommen wird hier über Gott gesprochen in Worten, dass man das Gefühl hat, also hier redet vielleicht mal ein Vater oder eine Mutter, die jetzt auch mal genug hat von ihrem Kind. Also hier ist auch Frustration im Spiel. Ich habe mich so investiert, ich bin ihnen so entgegengekommen, ich habe sie aus Ägypten gerufen, ich habe mich ihnen gezeigt, ich habe ihnen Menschen gegeben, die ihnen mein Wort gesagt haben. Ich bin ihnen entgegengekommen, sie haben so viel in ihrem Leben durch mich gewonnen. Sie können ja mal darüber nachdenken, wie Sie das für sich beschreiben würden. Was habe ich durch Gott in meinem Leben gewonnen? Eine ganze Menge, sagt Gott, habt ihr durch mich gewonnen. Ihr habt jemanden, der mit euch geht. Ihr habt jemanden, von dem ihr herkommt. Ihr könnt das sagen, was Martin Luther einmal in dieses schöne geflügelte Wort gepackt hat. Als ich zur Welt kam, sagte Luther, wollten meine Eltern ein Kind. Und Gott wollte mich. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Meine Eltern wollten ein Kind, aber Gott wollte mich. Und jetzt kommuniziert Gott so mit seinem Volk Israel, ich habe euch gewollt. Ich bin euer Begleiter, ich bin der, von dem ihr herkommt. Und ich bin der, zu dem ihr hingeht. Ich bin das Ziel eures Lebens, sodass ihr nicht nur ein Ende habt, sondern auch ein Ziel. Das alles habt ihr gewonnen, sagt Gott, durch mich. Und ihr nehmt es nicht wahr. Stell mir vor, sie investieren als Vater oder Mutter, als Großvater oder Großmutter sehr viel in ihre Kinder, in ihre Enkelkinder. Und dann erleben sie, wie wenig es vielleicht wahrgenommen wird, wie wenig sich vielleicht entwickelt. Und dann sind sie vielleicht auch schon mal frustriert. Und ich war überrascht, dass in diesem Text eine so tiefe Frustration erkennbar wird, die Gott hier sozusagen offensichtlich in sich selber hat. Ein tief frustrierter Gott. In Teilen auch verbittert und in Teilen auch zornig, sodass, wenn man sich andere Verse im Hosea-Buch noch ansieht, außer denen, die wir hier gelesen haben, sodass da auch dieser Frust wirklich rauskommt. Gott, das Beziehungswesen, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Da ist viel Frust über das Miteinander mit seinen Menschen. Weil er ein Gott ist, der sich investiert, der sich Menschen zuwendet und der mit so viel Zärtlichkeit und Hingabe an seinen Menschen hängt. Also, Gott ist Liebe, weil er sich in Beziehungen zu seinem Volk und zu seinen Geschöpfen investiert. Der zweite Satz, der Gott der Liebe ist nicht der liebe Gott. Der Gott der Liebe ist nicht der liebe Gott. Ich deutete es eben schon an, das Gottesverständnis, das uns hier begegnet im Hosea-Buch, hat verstörende Züge. Es zeigt, wie Gott mit sich selber ringt, wie Gott sozusagen als Beziehungswesen fragt, wie gehe ich mit Frustration, mit Bitterkeit in zerstörten Beziehungen um? Ich denke, das ist etwas, an dem wir als Menschen auch herumbuchstabieren. Der eine von uns, die eine vielleicht mehr, die andere weniger. Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Beziehungen gescheitert sind? Und hier ist eine Beziehung gescheitert. Aus der Sicht Gottes. Welche Möglichkeiten gibt es denn, mit gescheiterten Beziehungen umzugehen? Mit Verletzungen? Es gibt natürlich die Möglichkeit, umgehend zurückzuschlagen. Das taucht im Hosea-Buch auch auf. Das Schwert wird sie vernichten. Wie du mir, so ich dir. So kann man natürlich auch Verletzungen verarbeiten, indem man zurückschlägt, indem man austeilt. Es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel, indem man Dinge nachträgt. Auch der Gedanke begegnet im Hosea-Buch, dass Gott sagt, ich glaube, ich mache es so. Wenn Sie demnächst mal wieder verzweifelt sind und zu mir beten, werde ich die Gebete nicht hören. Das kenne ich auch so. Also manchmal denke ich auch, gut, mach mal, irgendwann kommt der Zeitpunkt. Nicht wahr? Da stehst du dann wieder vor mir und dann sage ich, nö. So menschlich geht's hier zu. Ich will Ihre verzweifelten Gebete nicht mehr hören. So. Es gibt also sehr verschiedene Möglichkeiten, mit solchen Störungen, mit solchem Scheitern in Beziehungen umzugehen. Und wir stellen fest, dass der Gott der Liebe nicht der liebe Gott ist, weil er zornig ist, verbittert ist und frustriert. Und weil er ernsthaft darüber nachdenkt, zurückzuschlagen, nachzutragen und selber zu verletzen. Können wir in unserer Beziehung zu Gott Gott noch so wahrnehmen, dass er sozusagen mit uns konfligiert, wie man das so schön sagt, dass er mit uns in Konflikt gerät, mit uns, die wir vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre uns als gottesfürchtige Menschen verstehen? Ich denke, dieses Bibelwort will uns helfen, dass wir das offen halten. Der Gott der Liebe, an den wir glauben, ist nicht der liebe Gott. Der dritte und letzte Satz. Der Gott der Liebe überwindet seinen Zorn und ist der Heilige in unserer Mitte. Der Gott der Liebe überwindet seinen Zorn und ist der Heilige in unserer Mitte. In Vers 8 beginnt es mit einer Frage. Gott fragt sich selbst, wie könnte ich dich preisgeben? Wie könnte ich dich aufgeben, mein Geschöpf? Wie komme ich dazu, dich aufzugeben, Israel? Gott stellt sich selber Fragen. Das heißt, wir sind dabei, wir werden hier Zeuge, wie Gott mit sich selber spricht. Und eine Veränderung beginnt immer dann, wenn man sich Fragen stellt. Ja, in bestimmten Situationen brechen vielleicht Fragen in ihnen auf. Sie fragen sich, habe ich das wirklich richtig gemacht? Haben wir das als Gemeinde wirklich so richtig gemacht, wie wir es jetzt gemacht haben? Da, wo Fragen aufbrechen, verändert sich etwas. Und sie spüren, wir sind dabei zu erleben, dass Gott sich verändert. Und schauen Sie mal in den Text. Menschen haben sich hier noch nicht verändert. Das heißt, hier geht es nicht um magisches Denken. Ja? Wir beeinflussen Gott. Sondern hier ist Gott ganz bei sich und er stellt sich die Frage, kann ich meine Geschöpfe aufgeben? Er sagt, nein. Mein Herz wendet sich gegen mich. Gott wendet sein Herz gegen sich. Ich finde das eine ganz steile Aussage. Gott wendet sein Herz gegen sich selbst. Was ist das eigentlich für ein Gott, an den wir da glauben? Ein Gott, der seinem eigenen Zorn sagt, stopp. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Gott, darf ich das mal ganz einfach sagen, wirft seinen Zorn um. Der stößt den Zorn um. Er überwindet den Zorn, er nimmt das ernst, die Verletzung. Der wird nichts bagatellisiert, aber er überwindet sie, er überwindet den Zorn. Denn, und jetzt kommt das Überraschende, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. So, und dann sind wir beim Kernpunkt, nämlich bei der Frage, was macht eigentlich Gott zu Gott? Und worin ist Gott Gott und nicht ein Mensch? Und warum sind wir Mensch und nicht Gott? Weil Gott seinen Zorn in sich überwindet durch Liebe. Das kann nur Gott. Er überwindet seinen Zorn durch Liebe, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Das ist nun nach meiner Einschätzung im Alten Testament eine der steilsten Aussagen über Gott. Und das Besondere ist, das hier ist keine Momentaufnahme von Gott. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo man noch keine Selfies machen konnte, weil es keine Handys gab. Ich hätte so gerne mal mit meinem Großvater zusammen ein Selfie gemacht. Ja. Habe ich schon oft drüber nachgedacht. Aber damals hätte ich ja dann irgendwie so eine selbstauslösende Kamera schnell aufbauen müssen und dann mich wieder hinflitzen und so. Und dann, ja. Ich kann mich aber erinnern, dass wir gerne unseren Großvater fotografiert haben. Und als er dann gestorben war, haben wir zusammen Bilder geguckt als seine Enkelinnen und Enkel. Und dann sagte einer, guck mal da, ein richtig guter Schnappschuss. So war der sonst nicht. So war der sonst nicht. Das hier ist kein Schnappschuss. So ist Gott immer. Das ist kein Schnappschuss, dass Gott sagt, ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn. Und in Jesus von Nazareth, seinem Sohn, hat er das ganz ernst genommen. Hat die ganze Verletzung und die ganze Zerstörung und das Ausmaß der Bitterkeit und des Hasses, der in der Welt ist, auf sich selbst genommen. Und das durch seine Liebe überwunden. Das ist der Gott, an den wir glauben. Der Gott der Liebe überwindet seinen Zorn und ist der Heilige in unserer Mitte. Und das heißt, er ist in unserer Mitte. Und er ist in unserer Mitte als der ganz andere, den wir nicht in unserer Tasche haben. Der immer auch ein Geheimnis bleibt. Noch einmal Martin Luther, denke nicht, dass du Gott in die Tasche steckst oder in den Klingelbeutel. Denke nicht, denn er ist der ganz andere unter uns. Aber das ist der Gott, an den wir glauben als Christen, und das ist der Gott der Liebe, der sich in Beziehungen investiert, der nicht der liebe Gott ist und der seinen Zorn überwindet und als der Heilige mitten unter uns ist. Und nun denken Sie für einen Moment, dieser Gott ist ein Gott, der sich bewegt. Dieser Gott ist ein Gott, der sich bewegt. Und weil sich Gott bewegt, immer wieder auf die Menschen zu. Deshalb bewegen wir uns auch als die, die an ihn glauben. Deshalb fragen wir immer wieder neu, denken wir wirklich angemessen über ihn? Leben wir wirklich alltagsbezogen mit ihm? Weil Gott sich bewegt, bewegen wir uns. Das ist die Reihenfolge, um die es geht. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Ich denke, wir spüren diesem Text ab, worum es geht, wenn wir von der Liebe Gottes reden, nämlich um ein Geheimnis, um etwas ganz Besonderes, Einzigartiges, Wertvolles, dass dieser Gott in unserer Mitte ist, als der Heilige, der seine Verletzung ernst nimmt, der nichts bagatellisiert, aber der an der Beziehung zu uns festhält, aus Liebe heraus. Ich wünsche uns in der neuen Woche, dass wir die Bewegung dieser Liebe Gottes, diese Bewegung in Gott, dass wir sie als ein besonderes Geschenk mit uns nehmen in unsere Tage. Amen.